Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Marcel Lewandowski über sein bald erscheinendes Buch »Was Populisten wollen«, wie sie die Gesellschaft herausfordern und wie man ihnen begegnen sollte. Marcel ist Politikwissenschaftler und er ist Autor. Er war zuletzt als Vertretungsprofessor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Greifswald tätig und er ist sehr aktiv in den Medien, auch auf Twitter, wo er zu Populismus und zu Parteiensystemen aufklärt und dort haben wir uns auch kennengelernt und dieses Gespräch vereinbart. Und es freut mich sehr, lieber Marcel, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich möchte sagen, dass das in mehrfacher Hinsicht eine Premiere ist. Das erste Mal, dass wir remote aufzeichnen, aber auch, und ich habe extra vor dieser Folge nachgezählt, du bist der erste männliche Gast seit 18 Folgen.
Ja, umso besser. In den doppelten Sinne.
Ja, ich fand das deshalb lustig, weil ja immer noch sich diese mehr hartnäckig hält, es gäbe keine weiblichen Expertinnen, also es war jetzt doppelt, aber weißt du, was ich meine, keine Expertinnen, ja, und schon gar nicht bei so Themen wie Migration, Sicherheit etc., das wäre ja ganz, ganz schwierig, da Frauen zu finden, die ihre Expertise erstens haben und zweitens kundtun wollen. Und ich fand jetzt, nachdem ich nachgezählt habe heute Morgen, dass das ein sehr gutes Gegenbeispiel ist, dieser Podcast. Aber dennoch ist es sehr gut, dass wir zwecks Quote auch hin und wieder einen männlichen Gast hier haben. Es freut mich ganz besonders, dass es diesmal gleich international ist. Sehr fein. Ja, lieber Marcel, ich glaube, unser Gespräch heute, das könnte gar nicht aktueller sein, weil wir in diesem Jahr 2024 in ein, ich möchte fast sagen, Superwahljahr starten. Vor allem aus österreichischer Sicht ist das der Fall. Also erstens mal natürlich die Wahlen zum Europäischen Parlament, die im Juni diesen Jahres stattfinden und dann in Österreich ganz, ganz wichtig im Herbst die Wahlen zum Nationalrat. Und dann gibt es noch einige Regionalwahlen, auch im europäischen Umfeld. Also es tut sich einiges. Und für fast alle dieser Wahlen sagen Prognosen und Umfragen einen starken Anstieg der Populisten und vor allem der Rechtspopulisten voraus. Und wir sehen ja schon seit einigen Jahren, dass Populisten rechts der Mitte immer stärker werden. In Deutschland, in Europa, in den USA. Jetzt muss man vielleicht einschränkend vorausschicken, dass in Österreich dieses Phänomen ja gar nicht mehr so neu ist. Hierzulande begleitet uns die Freiheitliche Partei ja schon viel länger, aber auch die steht mittlerweile bei historischen 33% und könnte wohl die mit Abstand stärkste Kraft im österreichischen Parlament werden und womöglich gibt es dann einen sogenannten FPÖ-Volkskanzler Herbert Kickl. Jetzt meine grundlegende Frage und ich befürchte schon allein mit dieser Frage alleine könntest du mehrere Podcast-Folgen oder ganze Vorlesungen bestreiten, nämlich warum ist das denn so? Warum erstarken fast überall, wo man hinblickt, die populistischen und vor allem die rechtspopulistischen Parteien?
Ja gut, du sagst es schon, darüber könnte man jetzt sehr, sehr lange sprechen und wir haben auch vor einigen Jahren uns immer so ein bisschen gewundert in Deutschland, dass wir dort keine so erfolgreiche rechtspopulistische Partei vorfinden konnten, wie jetzt etwa in Österreich oder auch in Frankreich oder in den skandinavischen Ländern. Da gab es dann mal die Linke, die teils populistisch ist und teils nicht, aber eine rechtspopulistische Partei, die gab es eigentlich nicht, bis auf die Extremisten vor allem in Ostdeutschland, also die NPD und die DVU. Und dann kam irgendwann die AfD 2013. Und jetzt ist Deutschland sozusagen, wenn man so will, zum Normalfall geworden, was den Erfolg der Rechtspopulisten angeht. Naja, wenn es jetzt um die Frage geht, warum werden die gewählt, dann gibt es immer so verschiedene Positionen dazu. Es gibt auch, sage ich mal, so ein paar Missverständnisse, was das angeht. Oftmals sagt man ja, es ist ja so reiner Protest. Und ich bin immer wieder überrascht, dass ich, dieser Position immer wieder vorkommt, dass der Protestwähler, also gerade so in Deutschland, sagt man, wenn die anderen Parteien abliefern würden, dann würden die Leute nicht AfD wählen. Ich bin sicher, in Österreich ist das nicht unähnlich, dass man sagt, naja, wenn die ÖVP oder wenn der Nehammer ein besser Kanzler wäre, seine Performance besser wäre, wenn die SPÖ einen besseren Spitzenkandidaten hätte als den Babler, dann wäre die FPÖ nicht so stark.
Ich muss als gelernte Österreicherin sagen, so ganz falsch wird das auch nicht sein.
Es ist
Ja.
aber auch nicht ganz richtig, ja,
Ja,
wie
ja.
bei so vielen Dingen. Nun, was ist jetzt der Punkt? Der Punkt ist eigentlich der: Wir können auf der einen Seite sehen, es ist nicht reiner Protest. Denn reiner Protest hieße ja, diese Parteien werden sozusagen aus Zufall gewählt. Ja, das ist jetzt gerade mal die Anti-Establishment-Partei, die da ist, und die wählt man jetzt. Das ist aber nicht der Fall. Sondern wir können sehen, dass sozusagen die durchschnittliche Wählerin, oder man müsste eigentlich wirklich sagen, der durchschnittliche Wähler solcher Parteien, der hat auch ein Einstellungsprofil, das aus zwei wichtigen Einstellungen besteht. Das eine ist eine ganz negative Einstellung zur Migration, wobei es da auch nochmal eine Binnendifferenzierung geben muss, kann man vielleicht noch darüber sprechen. Und auf der anderen Seite eine bestimmte Einstellung zur Demokratie, die wir als Populismus bezeichnen. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Manche haben aber auch tatsächlich autoritäre Einstellungen. Heißt, diese Parteien, die holen Leute ab, die diese Einstellung schon vorher hatten. Die Parteien sind nicht hingegangen und haben die denen in den Kopf gepflanzt, sondern die bedienen eine Nachfrage, die da ist. Und jetzt ist es aber so, dass diese Leute ja vorher was anderes gewählt haben. Und da kommt der Protest hinzu. Denn Menschen mit solchen Einstellungen, die haben nicht immer unbedingt rechtspopulistisch gewählt, sondern die haben auch mal die Konservativen gewählt, manche auch die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und die sind aber inzwischen durch verschiedene Ereignisse, auch durch Unzufriedenheit, auch durch Protest, irgendwann dahin gekommen, dass die sagen, ja, jetzt gebe ich meine Stimme wirklich den Rechten. Aber das ist nicht so, dass diese Leute nicht für diese Position mindestens offen wären, sondern wir finden sogar eine ganz starke Überlappung. Also, long story short, es ist beides. Es sind Einstellungsmerkmale, aber es ist auch Protest.
Jetzt hast du schon angesprochen, diese zwei wesentlichen thematischen Säulen, möchte ich sagen, Demokratie bzw. vielleicht auch Elitenbildung allgemein und das andere die Migrationsfrage, die ganz, ganz wesentlich ist. Welche Rolle spielt denn wirklich Zweiteres? Also man hört da ja jetzt diese Argumentationsschiene sehr, sehr häufig auch in dieser vermeintlich, und ich würde fast sagen, simplistischen Erklärung, warum es zu einem Aufstieg von rechtspopulistischen Strömungen gekommen ist, nämlich ja seit dem Rekordjahr 2015 sind ja so viele Flüchtlinge nach Europa, konkret auch nach Deutschland und Österreich gekommen. Und irgendwann wurde das eben allen viel zu viel. Also Stichwort Überlastung, Überfremdung, Integrationsobergrenze und so weiter. Und deshalb sind die Rechtspopulisten erstarkt. Meine Frage wäre jetzt konkret, erstens, stimmt diese vermeintlich kausale Herleitung in dieser Form? Und das andere, also was ist die politwissenschaftliche Empirie auch dazu, für diesen Konnex zwischen Migration, Klammer auf welche Formen der Migration wahrscheinlich, Klammer zu, und Rechtspopulismus. Gibt es zum Beispiel auch eine Ebene des Populismus, der einen ressourcenorientierten Zugang zu Migration pflegen könnte? Oder geht Populismus rechts der Mitte nur einher mit Antimigration, Migrationsabwehr, Abschottung, Abschreckung und so weiter?
Ja, also ich sag mal, die Politikwissenschaft hat da, wie das oftmals so ist bei so Umfragen, relativ grobe Befunde, sage ich mal. Es gibt so dann diese Items, so nennt man das, diese Fragen in Umfragen, und die messen dann sozusagen die Position zur Migration. Das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Und insgesamt kann man sagen, Leute, die eher eine irgendwie geartete negative Einstellung zur Migration haben oder zu Migrantinnen und Migranten haben, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die Rechtspopulisten zu wählen, insbesondere dann, wenn diese Einstellung mit populistischen Einstellungen einhergeht. Okay, das ist das eine. Das andere ist aber, dass man darüber hinaus sagen muss, nicht jede, oder sagen wir es anders, man muss sagen, dass es innerhalb der negativen Einstellung zu Migration nochmal eine gewisse Heterogenität gibt. Kai Arzheimer, auch ein Politikwissenschaftler, hat das mal schön beschrieben. Der hat gesagt, man muss unterscheiden zwischen den Migrationsskeptikern ohne xenophobes oder rassistisches Profil, also denjenigen tatsächlich nur sagen, na gut, wir haben einen gewissen Ressourcenmangel, können wir uns das leisten, auf der Ebene des Sozialstaats, auf der Ebene der Verwaltung, kommt die Verwaltung dann auch hinterher, gerade wenn es sozusagen um die Administration von geflüchteten Menschen geht oder dergleichen. Dann gibt es Xenophobe, das sind diejenigen, die eine Angst haben vor einer kulturellen Überfremdung. Das ist eine bestimmte Angst, die gebunden ist auch an die Perzeption von, in Anführungszeichen muss man das natürlich setzen, Masseneinwanderung. Und dann gibt es zuletzt die tatsächlich genuinen Rassisten, also diejenigen, die jenseits von allen anderen Fragen, die ich gerade genannt habe, wirklich andere Menschen herabwürdigen, hassen, weil sie ihnen aufgrund ihrer, in Anführungszeichen, Rasse, minderwertige Eigenschaften zusprechen. So. Und jetzt ist natürlich genau die Frage, welche Leute sprechen denn diese Parteien an oder von welchen Parteien werden diese Leute angesprochen? Und hier würde ich aufgrund dieser groben Befunde der Politikwissenschaft eher sagen, ich glaube, dass diese Parteien, diese rechtspopulistischen Parteien, vor allem die Xenophoben und die Rassisten ansprechen. Ich glaube weniger aufgrund ihres Profils, das ja doch inzwischen sehr, sehr klar ist. Die AfD beispielsweise sagt ja ganz deutlich, wo sie steht inhaltlich, dass sie weniger ansprechend sind für diejenigen, die sich ohne diese Einstellungsprofile Sorgen um die Administration oder dergleichen machen. Das gibt es ja auch. Ja, das kommt nur in der Debatte oftmals ein bisschen zu kurz. Und ich glaube, dass das diejenigen sind, die nach 2015 noch mal stärker mobilisiert werden konnten. Also diese Xenophoben und die Rassisten, weniger vielleicht die, ich nenne das jetzt einfach mal, obwohl das natürlich auch nicht unproblematisch ist, die in Anführungszeichen migrationsbesorgt.
Das ist sehr interessant, auch wenn wir jetzt mit Blick darauf schauen, was gäbe es für Strategien gegen Populismus und vor allem gegen Rechtspopulismus, weil mir scheint, dass man diese beiden Gruppen, die du jetzt genannt hast, die einen, die wirklich xenophoben sind, die ganze Menschengruppen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit einfach pauschal ablehnen und andererseits aber eine Gruppe, die eine etwas differenziertere Haltung hat, der es darum geht, dass Systeme vielleicht nicht mehr funktionieren, dass dieses Gefühl von Kontrollverlust, von Chaos, von nicht mehr herzustellender Ordnung vorherrscht, das besorgniserregend sein kann, dass man die aber auch, wäre jetzt meine etwas laienhafte Ableitung, als Nicht-Politikwissenschaftlerin, dass man die aber mit eigentlich unterschiedlichen Strategien ansprechen kann, beziehungsweise würde ich einmal in den Raum stellen, kann man denn jemanden, der einfach grundlegend xenophobe Einstellungen hat, überhaupt ansprechen und dafür gewinnen, dass er offen für, unter Anführungszeichen, das Fremde oder die Fremden ist? Klammer zu, bin ich mir nicht so sicher. Aber die zweite Gruppe scheint mir ja doch irgendwie zu gewinnen zu sein für eine Politik, die nicht zwangsläufig populistisch und rechtspopulistisch sein muss. Oder wäre das jetzt zu einfach in der Ableitung, wenn ich das so in den Raum stelle?
Nein, ich würde dieselbe Vermutung äußern. Also ich glaube auch, dass die erste Gruppe und vielleicht sogar die zweite, die sind für die anderen Parteien holbar. Und zwar auch aus dem Grund, dass auch Menschen, die xenophobe Einstellungen haben, die hat man in den anderen Parteien ja vorgefunden oder auch bei den Nichtwählern, aber die haben nicht immer rechtspopulistisch gewählt. Und die haben diese Einstellung gehabt, die spielten aber für ihre Wahlentscheidung keine Rolle. Ja, also auch Menschen, wenn auch nicht unbedingt sehr viele, aber auch Menschen, die vielleicht SPÖ gewählt haben oder SPD dann in Deutschland, die haben vielleicht xenophobe Einstellungen, aber die haben SPÖ oder SPD in ökonomischen Fragen so stark vertraut, dass diese Einstellungen keine Rolle für die gespielt haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass ich schon sagen würde, wir sprechen auch zu, finde ich zumindest meine Wahrnehmung, zu wenig über diejenigen, die tatsächlich über sozusagen den Zustand der Verwaltung von Migration im weitesten Sinne, und ich fasse jetzt mal völlig fälschlich, das weißt du besser als ich natürlich, sowohl genuine Migrantinnen und Migranten als auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber unter diesem Begriff der Migration. Ist natürlich nicht ganz korrekt, ne? Aber ich mache das einfach mal. Und es gibt ja durchaus diejenigen, die sagen, ist es schaffbar? Führt es zu Problemen? Führt das zu Verteilungsproblemen, die es ja dann tatsächlich gibt? Sei es der Wohnungsmarkt, sei es bei der Nutzung von öffentlichem Eigentum und so weiter. Und ich glaube, dass die Politik, wenn es um Gegenstrategien geht, ein bisschen stärker gucken sollte, wer sind eigentlich diejenigen, die das so, die, für die das ein starkes Thema ist, die aber eben keine ablehnenden Einstellungen gegenüber Migrantinnen und Migranten oder Asylbewerbern und Asylbewerbern selbst haben. Und ich glaube, was die Politik auf Basis der Gegenstrategien macht, und das halte ich für auch egal, wie man dazu steht, für einen strategischen Fehler, das ist, dass man versucht, den Rechtspopulisten auf halbem Wege entgegenzukommen und zu sagen, na ja, wir blasen jetzt auch in dieses Horn ein Stück weit. Ja, also da spricht in Deutschland der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, der spricht dann von kleinen Paschas, ja, und meint damit männliche Schüler, ich nehme an, muslimischen Glauben, so in Berlin. Und spricht da von kleinen Paschas, die ihre Lehrerin falsch, schlecht behandeln und dergleichen. Ja? Und ich glaube, dass das wiederum nicht funktioniert, egal wie man jetzt inhaltlich dazu steht, das funktioniert nicht, weil wir aus der Forschung wissen, so eine Positionierung, die hilft eher den Rechtspopulisten. Also die Frage ist, wie kann man das Thema Migrationspolitik ohne dieses kulturalistische Framing behandeln?
Ich glaube, dass da tatsächlich nicht nur die Forschung zeigt, dass diese Strategie nicht funktioniert, sondern wir haben gerade in Österreich, wie gesagt, wir sind ja lange geschult im Umgang, möchte ich sagen, mit rechtspopulistischen Parteien, wirklich auch viel Erfahrung aus der Praxis. Also ein Beispiel, das ich immer bringe an dieser Stelle, ist, dass vor mittlerweile mehr als 30 Jahren eigentlich der, was man sagen könnte, den Rechtspopulismus in Österreich wirklich erfunden hat, nämlich Jörg Haider, ehemals der Chef der Freiheitlichen Partei, dieses Volksbegehren Österreich zuerst gestartet hatte, das im Grunde ein Anti-Ausländer-Volksbegehren war. Und zahlreiche Forderungen, die in diesem Volksbegehren, wie gesagt, vor 30 Jahren enthalten waren, die sind mittlerweile umgesetzt, diese Forderungen. Nicht aber von der FPÖ, die ja sehr kurz immer nur und wenig erfolgreich in Regierungsbeteiligung war, sondern von allen anderen Regierungskoalitionen, die es seitdem gab, die einfach nach und nach diese Forderungen übernommen haben. Und was ist aber geschehen? Wie gesagt, es wurde nicht der FPÖ damit das Wasser abgegraben, sondern im Gegenteil, sie ist mittlerweile die, wie gesagt, stärkste Kraft in allen Umfragen. Also auch das Beispiel hierzulande zeigt das sehr, sehr deutlich, genau das, was du gesagt hast. Ja, sehr, sehr richtig. Warum verfängt denn aber diese Strategie weiterhin so? Das wundert mich schon, weil ich kenne da in dem Fall auch die empirische Evidenz sehr gut und auch, das ist ja auch etwas, was in der Migrationsforschung immer wieder diskutiert wird, dieses vermeintliche erfolgsversprechende Rezept von Abschottung, Abschreckung, Auslagerung, das ja von rechts der Mitte oder auch von den extremen Rändern hergekommen ist, das hat ja immer weiter in die Mitte ausgegriffen, eben weil die ehemals großen Parteien der Mitte meinen, damit könnte man den Rechten den Wind aus den Segeln nehmen. Jetzt zeigt, wie gesagt, wie du richtig angeführt hast, zeigen Studien, aber zeigt auch die Praxis, dass das nicht der Fall ist. Aber warum ist das weiterhin so eine wirkmächtige Erzählung und scheint weiterhin die einzige Strategie zu sein, die konservative, aber auch sozialdemokratische Parteien anwenden, um vermeintlich Wählerzuwachs zu generieren.
Ja, also ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, dass in solchen, also in allen Parteien sehr starke Beharrungskräfte wirken. Das sind ja eigentlich sehr langsame Organisationen. Ich habe das selber damals, als ich promoviert habe, das war bei Landtagswahlkämpfe in Deutschland, habe ich mit Menschen gesprochen, die diese Wahlkämpfe organisiert haben, die an der Strategien beteiligt waren, an der Strategieentwicklung und Organisation. Und diese Menschen haben mir oftmals gesagt, wir brauchten nicht so sehr oft Umfragen gucken oder dergleichen. Wir wissen ja, wo unsere Leute sind. Oder auch, ich mache das seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren. Da ist mir schon klar, was Forscher erzählen, das ist nicht immer so ganz richtig. Ja, solche Töne wurden da immer angeschlagen. Dem begegne ich immer wieder. Also ich bin ja auch ja in einem weiteren Sinne beratend tätig und äußere mich öffentlich, veröffentliche meine Analysen auch auf Twitter und dergleichen. Und ich merke, wie das teilweise einen richtigen Backlash produziert, wenn ich auch Konservativen sage, so wird das nicht funktionieren. Was mir auffällt, ist, dass es erstmal durchaus eine gewisse Logik hat, dass die konservativen Parteien sich so verhalten. Weil man denkt, A, die Loyalität zu diesen anderen, zu diesen Rechtspopulisten, die ist noch nicht so stabil. Also man hält die zuvorderst für Protestparteien, darüber haben wir schon gesprochen. Und B, man denkt sich, naja, wir sind ja eigentlich noch so mit am nächsten dran. Natürlich sind wir selber keine Rechtsradikalen, keine Rechtspopulisten. Also wir sind da mit am nächsten dran. Also werfen wir sozusagen das Leckerchen hin und gucken, dass die Leute wieder zu uns zurückkommen. Und das ist auch, wie gesagt, erstmal nachvollziehbar. Und es ist auch das Einfachste. Zygmunt Bauman hat mal was sehr, sehr Schönes geschrieben. Der hat geschrieben, wenn Regierungen und ich würde das erweitern und sagen, auch Parteien, wenn in einer globalisierten Welt fast alles über nur noch über internationale Aushandlungen geregelt werden kann und der Nationalstaat wenig selbst entscheiden kann, dann ist sozusagen dieses Hochjazzen der eigenen Kultur und der Verteidigung der eigenen Kultur und der Sicherheit der eigenen Grenzen ist der einfachste Weg, Handlungsfähigkeit zu symbolisieren. Und ich glaube, das ist auch was, was reinspielt. Also es ist ein an sich komplexes Thema, aber man kann dort besonders einfach mit einfachen oder besonders leicht mit einfachen Lösungen hervortreten. Und all das zusammen macht es, glaube ich, jenseits aller empirischen Evidenz so attraktiv als Strategie.
Welche Rolle meinst du, spielen da die Medien auch als die oft zitierte vierte Gewalt? Weil mir kommt vor, dass die natürlich auch in einem so einem gewissen Spannungsverhältnis oder zumindest in einem Austarieren da gefangen sind, wo es sehr schwierig ist, gerade in Zeiten auch des stärker werdenden ökonomischen Drucks, wo schwierig ist, da einen guten Weg zu finden. Und wir hatten ja im vergangenen Jahr auch einige, finde ich, unglückliche Beispiele. Ich denke da an diverse Spiegelcovers, die aus meiner Sicht sehr misslungen sind, wenn es um eine sachliche und fundierte Annäherung an das Thema Asyl und Flucht geht beispielsweise. Aber man könnte natürlich zig andere Beispiele auch bringen. Ich kann wieder aus dem österreichischen Nähkästchen plaudern und auf Jörg Haider zurückkommen. Das war so eine Art Gemeinplatz in der österreichischen Medienszene, als er noch Oppositionsführer war, dass jedes Cover mit Jörg Haider sich besser verkauft, mit Abstand besser verkauft als jedes andere Cover. Und dass natürlich das dazu geführt hat, dass er über Wochen hinweg immer wieder auf den Titelseiten gelandet ist. Die Entsprechung heutzutage wäre, dass so ein Content auch einfach besser klickt und dass man damit, indem man dieses Thema vielleicht auch ein wenig künstlich aufrechterhält und auch den Rechtspopulisten viel Raum gibt, viel Platz in einem Blatt beziehungsweise digital, dass damit natürlich auch suggeriert wird, erstens mal das Ganze wäre salonfähig, wäre in der Mitte angekommen, aber es wäre fast schon alternativlos, weil eben die Alternativen vielleicht gar nicht so präsent sind. Gleichzeitig kann man natürlich nicht verlangen, und das wäre auch die falsche, demokratiepolitisch falsche Ableitung aus meiner Sicht, von Medien zu verlangen, sie sollen populistische Positionen, die sich innerhalb des Parteienspektrums ja bewegen und in Österreich muss man sagen, innerhalb des parlamentarischen Spektrums nicht abbilden oder denen gar keinen Raum geben. Wie würdest du sagen, was ist die Rolle von Medien da und wie können die auch verantwortungsvoll mit populistischen Forderungen und auch mit populistischen Parteien umgehen?
Ich würde auf jeden Fall zustimmen, zu dem, was du als letztes gesagt hast, nämlich der Weg kann nicht sein, sondern wir geben denen gar keine Plattform. Also es sind ja Parteien, die existieren. Die FPÖ ist eine ganz alte Partei. Da kann man schlecht plötzlich sagen, wir reden mit denen gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Das wäre auch aus meiner Sicht eine missverstandene Aufgabe der Medien, gerade der öffentlich-rechtlichen Medien, wenn es um deren Verfassungsauftrag geht. Ich glaube aber, dass es hier zwei Probleme gibt. Das eine ist, es gibt so eine gewisse Lust an der Ästhetisierung teilweise. Also ich erinnere mich an das Sterncover mit Alice Weidel, die dort, sag ich mal, in Frakturschrift stand dann das Wort Hass da vorne drauf und da war eine Frage drin: Können Sie nur Hass, Frau Weidel? Irgendetwas dergleichen. Ja? Und natürlich ist das erstmal ja, was Stigmatisierendes, aber es hat auch sozusagen das triggert so ein bisschen den Grusel, ja. Also das hat so was, was von der Ästhetisierung der radikalen Rechten. Und ich halte das für problematisch, weil das dem Ganzen fast schon, das ist aber nur meine Einschätzung, fast schon so eine ironisch gebrochene Rolle gibt. Und das halte ich für eine Form auch der Verharmlosung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehen können, es gibt dort, wo diese Parteien auch ins Gespräch geholt werden, etwa in Deutschland in den Sommerinterviews, oftmals einen Mangel an Einordnung. Ja, also beispielsweise Björn Höcke, das ist der Vorsitzende der AfD in Thüringen. Das ist der extremste Teil oder Landesverband, einer der extremsten Landesverbände der AfD. Björn Höcke darf als Faschist bezeichnet werden. Der sitzt da im Sommerinterview und bekommt praktisch die gleiche Art Fragen gestellt wie jeder andere Parteianführer auch. Und ich halte das für eine falsch verstandene Form von Neutralität, weil sie darauf basiert, dass man einen ganz spezifischen Teil dieser Ideologie, Programmatik, des Profils dieser Parteien ignoriert, ja, zugunsten eines Behandelns wie alle anderen auch. Aber das ist kein, das Behandeln wie alle anderen auch, das führt halt hier dazu, dass man einfach einen wichtigen Teil weglässt und das ist eben diese Ideologie dieser Parteien. Und das ist aber für die Journalistinnen und Journalisten auch nicht einfach, weil natürlich das bedeutet, da muss es Schulung geben. Die müssen wissen, wie sie mit denen umgehen müssen. Die müssen wissen, wie sie mit diesen Parteien arbeiten müssen und wie sie die angehen müssen, wie sie die fragen müssen, wie sie auch auf Antworten reagieren müssen. Und ich glaube, da ist richtig viel Nachholbedarf.
Ja, und vor allem, weil ja dann noch die Ebene dazu kommt, dass ja genau diese Parteien dann gerade Medien, vor allem etablierte Medien, auch angreifen und diffamieren als Lügenpresse, als Systemmedien und so weiter. Aber genau diese Medien, irgendwie dieses Paradox, ihnen schon auch immer wieder eine Plattform und, wie du richtig sagst, eine nicht kritisch einordnende Plattform geben, sondern im Gegenteil das vielleicht sogar noch ästhetisierend darstellen. Also das ist schon eine interessante Art der Beziehung, die dann auch Rechtspopulisten eingehen mit gerade diesen Systemmedien. Was wir in Österreich ganz deutlich sehen, ist, dass die Rechtspopulisten ihre ganze eigene Medienstruktur aufgebaut haben, zudem zusehends dann eigentlich gar nicht mehr mit Systemmedien aus ihrer Sicht, also den etablierten Medien hierzulande, kooperieren wollen und sie einfach sich nicht damit begnügen, sie zu diffamieren, sondern wirklich auch zu boykottieren bis zu einem gewissen Grad. Gleichzeitig dann aber, wenn es wirklich sehr öffentlichkeitswirksame Formate sind, dann doch immer wieder darauf zurückgreifen. Also auch das ist ja eigentlich gar nicht konsistent, könnte man sagen, von der Haltung her, weil man eben weiß, ein, weiß nicht, FPÖ-TV, das auf YouTube läuft, hat halt nie die Reichweite und vor allem nicht die Reichweite in die Mitte hinein, wie das nationale Fernsehen beispielsweise und die Formate, die es dort gibt, gleichwohl sich dann ein FPÖ-Chef dort reinsetzt, um genau gegen dieses Format zu wettern. Also auch das finde ich irgendwie zu Ende gedacht, nicht ganz konsistent, aber nicht einmal auf die Widersprüchlichkeiten, das hat bisher noch kein Journalist geschafft, wird hingewiesen. Also man könnte dann sagen, na, wenn das alles so schlecht ist, Herr Kickl, dann kommen sie halt einfach nicht, wenn wir sie einladen, nicht? Also es ist ja irgendwie, das alleine wäre ja schon, finde ich, vielleicht eine Form der paradoxen Intervention. Die vielen Widersprüchlichkeiten, die sich in der Haltung von Rechtspopulisten zeigt, auch bei anderen Themen, offenlegen würde. Und ich habe den Eindruck, nicht einmal das passiert. In vielfacher Hinsicht.
Das teile ich den Eindruck, ja.
Dann sind wir vielleicht eh schon so ein wenig bei dieser Gretchenfrage, die dir wahrscheinlich sehr oft gestellt wird. Weil jetzt haben wir ja zuerst darüber gesprochen, was alles nicht funktioniert und was man eigentlich gar nicht tun sollte im Umgang mit rechtspopulistischen Parteien oder allgemeiner gesprochen auch mit rechtspopulistischen Forderungen und Positionierungen. Was aber wären denn gute Strategien im Umgang damit? Jetzt nicht nur von Medien, sondern auch generell von der kritischen Öffentlichkeit und vor allem von anderen Parteien. Mir scheint, dass eine Strategie, die auch immer wieder mal gewählt wird oder versucht wird zumindest, eine Art von Gegenpopulismus ist, nämlich ein Populismus von links der Mitte. Das ist, würde ich sagen, unterschiedlich erfolgreich. Vor allem kommt mir vor, im europäischen Kontext bisher nicht nachhaltig verankert. Aber kann das überhaupt eine sinnvolle Gegenstrategie sein? Oder würdest du da sagen, da versucht man den Teufel mit den Belzebuben auszutreiben, weil dann eine simplistische und simplifizierende Positionierung durch eine andere solche abgelöst wird?
Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass jede Form von Populismus tendenziell illiberal ist. Also Populismus ist ja sozusagen nicht einfach das Versprechen einfacher Lösungen oder eine Form des Unseriösen, dem Volk aufs Maul schauens in Anführungszeichen, sondern Populismus, da steckt ja ein ganz bestimmtes Demokratieverständnis drin. Und dieses Demokratieverständnis an irgendeinem Punkt widerspricht das Prinzipien der Gewaltenteilung, widerspricht das Prinzipien des Pluralismus, weil jede Form des Populismus sagt, es gibt das wahre Volk und wir mobilisieren dieses wahre Volk, weil wir seinen Willen kennen gegen die Eliten. Und nur wenn der Wille dieses wahren Volkes durchgesetzt wird, dann ist das Demokratie. Und das ist tendenziell mindestens dann gefährlich, weil es natürlich auch immer Erwartungshaltungen weckt. Ja, und weil Demokratie ja auch so nicht funktioniert. Da ist ein Versprechen drin über Demokratie, darüber, dass dahingehend falsch ist, weil es eben den Pluralismus der Demokratie ausblendet. Auch die Schwierigkeiten, die Demokratie hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass natürlich es auch einer gewissen Glaubwürdigkeit bedarf. Also man muss auch Populist sein können. Es gab das bei der SPD vor vielen Jahren mal, also ich glaube vor 15 Jahren gab es bei der SPD, oder noch länger her, um Gottes Willen, gab es bei der SPD mal so dieses Wort der Heuschrecken. Da ging es sozusagen um internationale Investoren. Da hat man sich mal so ein bisschen in Anti-Establishment bemüht, während man selber entweder, da war man glaube ich sogar, na, da war man tatsächlich selber noch an der Regierung, entweder als Juniorpartner oder auch, hat auch den Kanzler gestellt. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und das muss aber sozusagen auch mit Glaubwürdigkeit unterfüttert sein. Und die Populisten, die rechten Populisten können das auch deshalb, weil sie es immer wieder schaffen, sich genuin als Außenseiter zu präsentieren, weil diese ganzen Parteien auf dieser Ideologie aufgebaut sind. Man kann sich das nicht einfach überstülpen. Das wird immer zu inneren Konflikten führen. Und ich glaube, dass dieser Gegenpopulismus sehr, sehr schwierig ist, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, dass ein Fehler in der Strategiebildung darin besteht, dass man so ein bisschen versucht zu sagen, wir bespielen dasselbe Feld wie die Populisten oder wie die rechten Populisten vor allem. Das ist aber gar nicht unbedingt nötig. Donald Tusk hat in Polen was gemacht, was man durchaus als Inspiration nehmen kann. Der hat eine Koalition mit anderen Parteien geschmiedet und die haben ihre eigenen Themen bedient. Die haben sich als Anti-Peace verkauft und gezeigt und das waren sie auch glaubwürdig, aber die haben sich gar nicht erst darauf eingelassen, auf diese Peace-Themen draufzugehen, sondern die haben ja sozusagen eine eigene Agenda gehabt. Nun hatte das auch natürlich eine insofern vorteilige Situation, dass die Peace da schon an der Regierung war. Man wusste, wogegen man vorgeht. Aber ich glaube, dass das schon zeigt, man muss nicht auf die Themen der rechten Populisten gehen. Auf welche Themen dann? Ich glaube, es ist nochmal eine wichtige Frage, da kommen wir auf das, was wir vorher besprochen haben, zurück, auf die Migration zu schauen. Welche Menschen sind eigentlich aus welchen Gründen, in welcher Form besorgt über die Themen, die die Rechtspopulisten bedienen? Also warum machen sich welche Menschen Gedanken darum, ob man die Migration noch stemmen kann? Sind das Rassisten oder steckt da tatsächlich noch was anderes drin? Und geht es da vielleicht tatsächlich auch um ökonomische Fragestellungen? Geht es um Vertrauensverlust in die Politik? Geht es um Vertrauensverlust darin, dass der eigene soziale Status gehalten werden kann? Und ich glaube, wenn man das versucht, noch mal ein bisschen stärker zu bespielen, dann sollte die Stoßrichtung diejenige sein, dass man sagt, wir versuchen, die wirtschaftlichen, die ökonomischen Themen so gut anzugehen, dass die anderen Einstellungen gegen Migrantinnen und Migranten, von denen die Rechtspopulisten ja profitieren, dass die keine so große Rolle mehr spielen. Mit anderen Worten, dass wieder ein allgemeines Vertrauen in Demokratie und Wirtschaft aufgebaut wird. Das ist natürlich ein total wohlfeiler Gedanke, aber ich glaube, dass man eher so mittelfristig denken muss, anstatt zu versuchen, kurzfristig auf die Themen der Populisten zu gehen.
Und ich denke, das wäre natürlich auch mit Blick darauf, was Migrationspolitik eigentlich leisten kann und wo sie ihre Grenzen findet, nur kongruent, weil zu Ende gedacht, und man hört ja sehr oft, die Root Causes von Migration bekämpfen, vor Ort helfen, Fluchtursachen senken und so weiter, zu Ende gedacht ist man, wenn man sinnvolle und wirklich effektive Migrationspolitik betreiben will, sehr schnell auch in anderen verwandten Politikbereichen. Also das betrifft sehr richtig, wie du gesagt hast, die Wirtschaftspolitik, nicht nur national, sondern auch international, also auch das globale Wirtschaftssystem. Das betrifft die Sicherheitspolitik. Europa betreibt ja derzeit, könnte man zynisch sagen, keine Fluchtursachenbekämpfung, sondern im Gegenteil stellt weitere Fluchtursachen her durch Ausbeutung von Arbeitsverhältnissen, durch Abbau von seltenen Erden und so weiter und so fort, die alle zu kriegerischen Konflikten und in weiterer Folge zur Vertreibung führen. Das betrifft die Sozialpolitik ganz massiv, die Gesundheitspolitik, die Arbeitsmarktpolitik etc. etc. Also das wäre eigentlich nur stimmig, dass man sagt, wir müssten im Grunde gar nicht über Migration sprechen, wenn wir über die grundlegenden Ursachen von globaler Flucht und Vertreibung reden, sondern wir müssen auch über diese Zusammenhänge systemischer Natur sprechen. Das kommt aus meiner Sicht viel zu selten vor, dass wir das tun, weder national noch auf europäischer Ebene. Und das wäre aber eine wichtige Ableitung, scheint mir.
Ich stimme hundertprozentig zu. Also wir sprechen immer so über Flucht und Migration, als würden die Leute im Internet sehen, dass es in Mitteleuropa gute Sozialsysteme gibt und dann kommen die alle hier hin. Es ist eine völlig absurde Debatte und auch eine wahnsinnig oberflächliche Debatte. Ich glaube nur, dass die Fluchtursachenbekämpfung ist sehr, sehr komplex und lässt sich natürlich politisch auch sehr, sehr viel schwieriger kommunizieren. Ja, und ich glaube, dass das ein Stück weit dazu beiträgt, dass die Parteien da auch eine gewisse Scheu haben. Ja, also es ist einfacher zu sagen, wir machen die Grenzen dicht und man muss sich hier integrieren und was auch immer damit dann verbunden wird, anstatt zu sagen, das Problem hat sehr komplexe Ursachen, an denen wir mitwirken. Denn das würde natürlich auch ein Stück weit dahin gehen, dass man sagt, unser aller Lebensstil ist ein Teil des Problems, über das ihr euch hier aufregt. Ja, also was ist denn da in eurem Smartphone? Du hast die seltenen Erden genannt. Ne? Was ist denn da in eurem Smartphone? Was machen wir denn mit dem Klima eigentlich? Und dann heißt es aber wieder, die wollen uns unseren Lebensstil wegnehmen, nur weil hier die Ausländer hinkommen, in Anführungszeichen. Und das ist wahnsinnig schwer zu kommunizieren. Also das ist, glaube ich, aber trotzdem die Kunst, das so zu kommunizieren, das so mit Personen zu verbinden, also mit einer guten Personaldecke zu verbinden, mit einem guten Spin zu verbinden, dass man das auch tatsächlich in den Diskurs hineinträgt. Aber das macht einen natürlich auch ein Stück weit erstmal zum Außenseiter, weil für die anderen Parteien es erstmal einfacher ist, einfach negativ auf dieses Thema Migration draufzugehen.
Ja, und ich denke, so eine zweite Ebene im Hintergrund, und da ist ja wirklich der ganz große Widerspruch zu verorten, ist ja wohl auch nicht nur, dass Rechtspopulisten das Problem Migration, was ich jetzt gar nicht das Problem sehen würde, aber so wird es tituliert, das Migrationsproblem nicht lösen können durch ihre Vorschläge, sondern meine ich, vielleicht gar nicht lösen wollen. Das würde ich manchen schon unterstellen, weil sie umgekehrt eben die Aufrechterhaltung des Problems brauchen, um damit weiter ihren Stimmenfang zu betreiben. Ich blicke da immer auf den österreichischen Nachbarn Ungarn, wo ja ein Viktor Orban mit dem Migrationsthema sein Hauptwahlkampfthema gefunden hat, würde ich sagen. Und wenn dann plötzlich die europäische Flüchtlingsfrage, wie man so schön sagt, gelöst wäre und wir ein humanes, effektives, geordnetes System der Zuwanderung und der Flucht nach Europa hätten, ja, womit würde denn dann ein Orban Tag für Tag auch Stimmung machen und Wahlen gewinnen? Also ich glaube, das ist auch so die zweite Ebene vielleicht noch im Hintergrund. Nicht nur, dass die Rezepte nicht tauglich sind, sondern vielleicht sollen sie es gar nicht sein.
Ja, ich glaube, das ist da ist also mehr als nur was Wahres dran. Wenn die Populisten an der Macht sind, brauchen sie immer noch ein Feindbild. Also sie müssen ja auch an der Macht Opposition bleiben. Und das Feindbild richtet sich ja in zwei Richtungen, sozusagen vertikal, also nach oben. Es muss immer noch Eliten geben, gegen die man kämpft. In Ungarn hat das diesen ganz starken antisemitischen Einschlag gegen George Soros gerichtet. Und dann muss es noch sozusagen die Außenseite geben, gegen die man die Identität der Nation verteidigt. Und das sind dann sozusagen die Migrantinnen und Migranten oder die Geflüchteten. Und Da ist es schon so, dass man merkt, gerade die rechten Populisten, die müssen diese Krise, diese Idee von Krise, diese Idee von Bedrohung dauerhaft aufrechterhalten. Und insofern ist das für die eigentlich genau das Richtige, wenn die Migrationsströme nicht abreißen oder vielleicht noch mehr werden.
Das sind irgendwie düstere Ausblicke, möchte ich jetzt sagen, für dieses neue junge Jahr. Gibt es denn irgendetwas so als Abschlussfrage mit Blick auf 2024, das da noch so ganz jungfräulich vor uns liegt? Gibt es irgendetwas, was dir in diesem Wahljahr Hoffnung gibt? Oder wo du sagst, du hast Polen erwähnt, finde ich ja irgendwie wirklich ein schönes Beispiel. Vielleicht gibt es auch noch weitere, wo du sagst, da tut sich etwas, da keimt etwas im positiven Sinne auf, wo ich sagen würde, wir stehen noch nicht kurz vorm Untergang des Abendlandes, sondern im Gegenteil, wir bewegen uns vielleicht doch wieder hin zu einer Politik, die nicht nur von den Populisten hergetrieben wird.
Ich glaube tatsächlich, dass es genug Beispiele gibt, die zeigen, dass die Populisten nicht unschlagbar sind. Man muss Polen nennen, man muss auch die Tschechische Republik nennen, man muss auch die USA nennen, in denen Donald Trump ja beim letzten Mal verloren hat, mit dem zweitbesten Ergebnis der Geschichte. Joe Biden hatte das Beste, ne, nach Stimmen. Das zeigt aber auch, Mobilisierung ist der Schlüssel. In den USA war Mobilisierung der Schlüssel. In Polen war Mobilisierung der Schlüssel. Und man sieht, dass die anderen Parteien, die Medien übrigens auch und andere Akteure, die haben das Heft in der Hand, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, worum es hier eigentlich geht. Zwei Kollegen von mir, Alexander Wuttke und ein anderer Kollege, dessen Vorname ich vergessen hat, heißt Voß mit Nachnamen, ich bitte das jetzt zu entschuldigen. Aber die haben ein Papier geschrieben, das ich neulich gelesen habe. Das war ganz interessant, das deutet so eine gewisse Richtung. Die sagen, das kann für die Parteien, für die anderen Parteien total sinnvoll sein, die Demokratie zum Thema zu machen. Und das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man das macht, wie man das framet und dergleichen. Man kann sich nicht einfach hinstellen und abstrakt über Demokratie reden, aber Tusk hat das eben auch nicht gemacht. Und Biden hat das auch nicht gemacht. Und in der Tschechischen Republik wurde es auch nicht gemacht. Aber trotzdem spielte dieses Thema immer mit. Was ist für die Mobilisierung, ist es wahnsinnig wichtig. Und wenn wir jetzt auf Österreich gucken, wenn wir auf in Deutschland Thüringen und andere Bundesländer gucken, und auch wenn wir auf die USA gucken, ja, die Populisten, die Rechtspopulisten, die können da gewinnen, aber sie können eben auch geschlagen werden. Und ich halte da die letzte Karte für noch nicht gespielt.
Das ist ein sehr schöner Abschluss jetzt für ein Gespräch, das streckenweise, glaube ich, doch ein bisschen betrübt gemacht hat. Aber mit diesem Hoffnungsschimmer ende ich sehr, sehr gerne. Danke, dass du so motivierend auch jetzt zum Abschluss noch gekommen bist. Ich glaube das nämlich auch und ich glaube vor allem auch, dass wir die Kraft erstens der demokratischen Institutionen, die wir haben, nicht unterschätzen sollten. Die werden gerne kleingeredet, weil natürlich Demokratie braucht stetige und ständige Anstrengung, aber es gibt doch gewisse Regulatorien, gewisse Institutionen, die wir eingezogen haben und die so schnell dann auch nicht abgebaut werden können. Und das andere, glaube ich, ist, dass die Zivilgesellschaft sich auch immer wieder als viel schlagkräftiger und resilienter erwiesen hat. Und das ist nicht nur in Europa der Fall, sondern wir können auch in andere noch nicht demokratische Länder blicken, wie beispielsweise den Iran, wo sich zeigt, von der Zivilgesellschaft geht sehr, sehr viel Kraft aus, auch was autoritäre Tendenzen von rechts der Mitte betrifft. Also insofern gibt es doch viel Grund zur Hoffnung, oder?
Das würde ich auch sagen, ja.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Marcel, für dieses Gespräch und für deine Expertise. Ich verfolge sie weiterhin sehr gerne und sehr gebannt auf diversen Medien. Ich glaube, deine Stimme wird gerade in diesem Jahr eine sehr, sehr wichtige bleiben. Ich wünsche dir alles Gute für das Erscheinen deines Buches. Sag gerne noch einmal den Titel, Was Populisten wollen. Es klingt sehr, sehr spannend und ich glaube, da werden wir uns auch viele Anregungen dafür holen können, was Populisten wollen, aber nicht können, aber was dann Gegenbewegungen ausrichten könnten. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Ich danke dir für die Einladung.
Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt.